Hallo, meine lieben Leute, willkommen zum letzten Podcast des Jahres. Ein letztes Mal in 2025 noch begrüße ich euch und auch dieses Mal habe ich eine, naja, kleinere Episode für euch vorbereitet, schlicht weil jetzt auch nicht so viel passiert ist und weil ich auch selber ziemlich viel zu tun habe und vor allem auch zu tun hatte. Also das, Leute, ich weiß nicht, ne, Weihnachten ist ja auch immer irgendwie ganz lustig und an sich so die einzelnen Termine ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie keinen Bock drauf hätte oder jetzt irgendwie das hasse, mit der Familie da zusammen zu sein, aber es ist dieses mehrere Tage am Stück und dieses Hin- und Her-Gurken, ne? Also ich glaube, wenn das nur an einem Ort wäre oder alle würden sich dann gemeinsam an einem Tag treffen und dann ist gut, aber das ist so von hier nach da, nach nirgendwo und dann teilweise halt so 2 Stunden hin und dann 2 Stunden nachts wieder zurück und das, wenn du auch schon vorher dich halt versucht hast, irgendwie mit ein paar Leuten zu treffen. Ich glaube, da ist einfach meine Batterie irgendwann komplett leer. Ich bin ja jetzt eh nicht so Social Butterfly, was natürlich immer seltsam ist, wenn Leute dann, aber du streamst doch die ganze Zeit und du redest dann auch die ganze Zeit mit Leuten. Aber das ist so komplett anders. Also auch wenn ich im Stream rede oder im Podcast rede, das ist was anderes, als wenn ich jetzt tatsächlich mit den Leuten vor allem mich treffe. Weil ich muss dafür ja nichts machen, extra. Also, weil mich dann irgendwie noch im echten Leben zu treffen, ist das ganze andere drumherum. Ich glaube, das ist das, was mich auch meistens halt eher killt, dieses ich bin jetzt an den, ich muss erstmal dahin, ne? Das heißt, ich muss mich irgendwie fertig machen, ich muss dahin und dann muss ich nachher auch wieder zurück, aber es ist auch dieses währenddessen die ganze Zeit aktiv sein oder so wirken, als ob man aktiv wäre, weil wenn ich einen Podcast aufnehme, dann bin ich zwischendurch auch irgendwas, keine Ahnung, spiele ich ein bisschen Powerwash oder gucke irgendwas bei Social Media oder so nach oder schaue auf meinem Handy irgendwas nach, nicht weil ich da dann keine Lust drauf habe oder so, aber weil mein Kopf einfach zwischendurch was anderes braucht, weil einfach so mein ADHD-Brain mittlerweile irgendwie oder währenddessen irgendwas anderes zwischendurch braucht und das kann ich dann währenddessen machen und wenn ich mal kurz irgendwie, während gerade jemand Monolog hält, einmal kurz aufstehen will und so ein bisschen im Raum rumgehe, während ich natürlich weiter zuhöre, dann kann ich das einfach machen, ne? Und wenn das dann vorbei ist, dann bin ich einfach hier und kann in die Küche gehen oder kann irgendwie, ne? Ich muss nicht noch irgendwie was dazwischen machen. Ich glaube, daran liegt das auch so viel, dass dieses irgendwo hingehen nochmal so ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist, der mir irgendwie so ein bisschen Kraft raubt. Und natürlich auch das, ja, okay, Termine einhalten und bla 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 und sonst was. Aber da habe ich echt wieder gemerkt, weil ich wollte zwischendurch noch Sachen machen, ich wollte Dinge noch fertig machen, wo man sich jetzt auch denkt, Björn, solltest du nicht während Weihnachten nicht ans Arbeiten denken? Also ja, ich wünschte, das wäre so, ich wünschte, das wäre irgendwie machbar. Aber ich habe dann noch versucht, was zwischen Weihnachten zu machen und es ging einfach nicht. Und ich habe mich dann auch so am letzten Tag, am Freitag, ich bin dann irgendwie abends nach dem Stream relativ zügig auch pennen gegangen. Und dann habe ich auch gemerkt, ich war einfach K.O. Ich habe dann am Samstag fast einen Podcast verpennt. Ich hatte mir auch, to be honest, ich hatte mir die falsche Zeit rausgesucht. Und dann war ich eine Stunde zu spät da. Und dann haben wir irgendwie 8 Stunden Podcast gemacht. Werdet ihr die, ich glaube, nächste Woche oder so sollte der rauskommen, der Jahresrückblick bei Hitstop FM. Und dann bin ich abends eigentlich wieder ins Bett gefallen. Ich habe, glaube ich, so für, ich habe so für 15 Stunden geschlafen oder so. Ich war einfach fertig. Ich war einfach fertig. Und dann kommt es natürlich, oh, du hast jetzt 2 Tage relativ lange geschlafen und dich eben dann auch erholt und dann auch noch versucht, zwischendurch eine körperliche Aktivitäten, Sport zu machen, bla bla bla, sonst was alles. Und dann fiel mir das halt auch direkt wieder auf die Füße, wo man sich dann denkt, so, hey Björn, warum nimmst du dir zwischendurch keine Zeit? Warum machst du nicht irgendwie zwischendurch ein bisschen Pause? Und dann hatte ich auf einmal wieder Sachen, die, oh scheiße, jetzt muss ich mich ja eigentlich als nächstes um den Podcast hier kümmern, aber ich habe noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich die eine Sache, die ich eigentlich zuerst machen müsste, aber die nimmt dann so viel Zeit weg, dass ich dann andere Sachen nicht machen kann, die dann auch wieder zeitlich verlagert sind. Und das ist so eine komplette Katastrophe. Und ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht so über den einen Fall genau sprechen, weil da auch noch, weil das halt so andere Parteien involviert. Und wenn das nur ich wäre, dann wäre das halt kein Problem. Aber dann will ich es auch nicht sagen. Sagen wir einfach mal, ein gewisser Auftrag, den musste ich fallen lassen. Den musste ich halt wirklich abbrechen, weil ich gemerkt habe, die Arbeit an sich und die Tätigkeit an sich, das ist einfach etwas, dazu kann ich mich nicht mehr zwingen. Das ist eine Sache, zu der kann ich mich nicht mehr zwingen. Und das ist eine Sache, die mir so viel Kraft dadurch auch raubt. Und halt halt so viel Zeit wegnimmt, weil ich dann weiß, okay, das muss jetzt fertig sein und das muss eigentlich jetzt langsam mal gemacht werden und dann weiß ich aber noch, wie viel davon zu tun ist und wie rauf ich da auch einfach keine Lust habe und dann fange ich daran an zu arbeiten und es schiebt sich alles so ein bisschen auf, weil dann schaffe ich irgendwie nur so 10 Minuten, bevor ich einfach denke, Bruder, was ist das? Und mach wieder 20 Minuten was anderes, um zu denken, okay, dann lenkst du dich halt vielleicht ein bisschen ab oder isst mal irgendwas oder machst irgendwas anderes. Und auf einmal ist 5 Uhr morgens die zweite Nacht in Folge und ich habe kaum geschlafen, mein Herz rast und ich denke mir einfach, vielleicht wird das, ich hatte auf Bluescale geschrieben, was waren deine Errungenschaften 2025? Ich habe gesagt, keinen Herzinfarkt bekommen dieses Jahr und ich dachte auch so zwischendurch einfach so, naja, vielleicht ein bisschen zu früh gefreut an der Stelle. Also es war echt schlimm. Es war echt, echt schlimm und dann habe ich auch die Reißleine gezogen und gesagt, so, sorry, ich weiß, das Geld ist eigentlich wichtig und ich habe jetzt auch schon so viel Zeit da drin verbraten, aber ich kann es einfach nicht. Mich macht das so mürbe, mich macht das so unglücklich, so gestresst, so panisch, das ist keine Arbeit, die ich irgendwie machen möchte. Ich mache das gerade wirklich literally nur für das Geld und das ist auch etwas, wo ich dann am Ende gemerkt habe, so, selbst wenn es fertig ist und da steht mein Name drunter, ich werde damit nicht zufrieden sein und das ist dann auch ehrlich gesagt einfach nichts, wo ich meinen Namen drunter setzen möchte, weißt du, das ist so, nicht im Sinne von, oh mein Gott, ne, die Arbeit ist so unter mir, das überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine Sache, von der ich weiß, andere Leute können das relativ simpel, können das relativ leicht und haben damit auch kein Problem, aber für mich ist es einfach so eine unerfüllende Aufgabe, wo ich dann wirklich ein Problem damit habe, was Gutes draus zu machen. Wenn ich aus irgendwas nicht Gutes draus machen kann, dann ist das Katastrophe für mich. Also wenn ich da wirklich, und ich weiß, dass es andere, ich will das auch anderen Leuten gar nicht vorwerfen, ich weiß, ich spreche jetzt so drumherum, erneut, weil ich halt nicht weiß, weil ich halt nicht genau will, dass Leute wissen, worum exakt es dann eben geht. Aber sagen wir einfach mal, dass es Arbeit gibt, bei der eigentlich alle wissen, okay, das ist jetzt nicht besonders wichtig oder gut oder muss nicht gut sein. Das kann halt auch so ein bisschen Slop sein. Und das ist etwas, was ich einfach nicht mehr machen kann, was ich früher mal gemacht habe, aber wo ich mittlerweile einfach nicht mehr in der Lage zu bin. Und deswegen muss ich da halt die Reißleine ziehen und das... Ich hätte das gar nicht erst annehmen sollen, eigentlich als Auftrag, wo ich mir halt auch so im Nachhinein gedacht habe, naja, ich meine, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert, sollte ursprünglich was anderes sein, wo ich Lust drauf hatte, dann ging das nicht und dann war es was anderes und das so, ja, ist halt jetzt ein bisschen blöd, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ne, ich habe jetzt schon so viel dran gearbeitet, aber ich würde wahrscheinlich noch so lange brauchen und mich so kaputt machen und so stressen, dass ich vielleicht noch mehr Zeit daran verliere. Aber jetzt habe ich quasi 2-3 Tage komplett Zeit und Stress damit aufgebracht und habe jetzt halt nichts vorzuweisen, habe jetzt eben auch kein Geld vorzuweisen, weil ich über die Weihnachtstage nicht fertig geworden bin und so alles. Ich habe es jetzt halt auch null geschafft, an dem scheiß Video für den Hauptkanal zu schneiden. Das heißt, bis auf das Skript ist überhaupt noch nichts weiter fertig geworden und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich das noch schnell vor Ende des Jahres irgendwie, weil ich gesagt habe, vor Ende des Jahres, dann habe ich jetzt auch gesagt, nee, komm, dann mach's einfach irgendwie über den Verlauf der nächsten 1-2 Wochen und guck, dass du irgendwie anderen Kram, der jetzt noch raus muss irgendwie, das ist die Katastrophe einfach, das ist halt wirklich die absolute Katastrophe, dieses permanente Gefühl zu haben, du weißt nicht, wo dir der Kopf steht, du weißt nicht, wo du als nächstes daran arbeiten sollst und es fühlt sich auch ganz ehrlich, es fühlt sich halt echt ein bisschen frustrierend an, gerade und ich weiß, ne, das ist ja auch etwas, das als Kompliment gemeint ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen als eine Art Warnung oder so, hey, pass mal auf, wenn mir Leute in meinem, also ne, jetzt auch Leute, die mir halt generell zuhören, Leute in meinem privaten Umfeld, Leute in meinem professionellen Umfeld, die ganze Zeit sagen, Alter, du machst schon echt viel, du machst schon echt krass viel. Und ich weiß das. Und ich weiß, dass ich eigentlich nicht so viel, also die Sache ist, ich will so viel, ich würde am liebsten noch mehr machen, wenn es nicht schon jetzt gesundheitlich nicht das Beste ist. Aber an sich würde ich noch viel mehr machen, ne, wenn ich die Kohle dafür hätte und um auch Leute zu bezahlen, ich würde einfach gerne noch mehr machen, weil ich da Lust drauf habe, weil das ist halt ne, auch die Sache, warum du dann so leichter da irgendwie reinrutschst, weil das dich halt so irgendwie dann auch begeistert alles, aber es ist halt auch irgendwo frustrierend, das halt immer und immer wieder zu hören und teilweise auch zu hören, so die, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich irgendwie manchmal die ganzen negativen Kommentare irgendwie lieber raussuche, weil es sich nicht so kacke anfühlt. Ich weiß nicht, ob das schwer nachzuvollziehen ist, aber ich hatte da letztens irgendwie die Realisation, warum habe ich es zum Beispiel gemieden, im Forum bei The Pod reinzusehen, nachdem ja auch andere Leute, noch Benny halt mir gesagt haben, so hey, das ist eigentlich nur Lob für dich da, lese dir das mal durch, und ich das dann nicht gemacht habe, ich hatte einfach keine Lust drauf gehabt und ich hatte zuerst gedacht, es ist halt dieses so, ich will ja keine irgendwie Beweihräucherung irgendwie für zu mir lesen oder so, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich mag natürlich auch positive Kommentare unter meinen Videos bekommen oder halt, wenn mir Leute auch so bei Patreon schreiben oder eben auch so DMs dann dazu schreiben, aber ich glaube mittlerweile, es war einfach so ein Ding von, dass es sich frustrierender anfühlt, also gerade von auf so einer Plattform mit so einer Reichweite, wo du oder wo ich mir dann einfach denke, die ganze Zeit so, okay, ja, da kommen jetzt die positiven Kommentare und auch so von Leuten aus meinem professionellen Umfeld und so, ne, echt ja geil die Sachen, die du machst, und ich mir dann denke, warum muss ich dann 500 Stunden jeden Tag gefühlt arbeiten, um halbwegs über die Runden zu kommen? So, irgendwas passt für mich da nicht zusammen. Und ich glaube, wenn ich irgendwie dann so die ganzen negativen Kommentare noch lese, dann denke ich mir, ja, okay, das passt dann eher in das Weltbild so des, keine Ahnung, noch irgendwie des Underdogs oder so, der versucht sich da irgendwie hochzuarbeiten. Weil wenn du, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch irgendwie eine kaputte Sichtweise oder so da drauf, aber wenn man da teilweise die ganzen positiven Sachen dann irgendwie liest und das Lob zu seiner Arbeit und sich dann denkt, okay, warum sitze ich jetzt wieder hier um 6 Uhr morgens den Podcast aufzunehmen und habe die letzte halbe Stunde versucht, meinen Puls irgendwie runterzukriegen. So, warum habe ich ein Problem damit, weil ich einfach so dermaßen gestresst bin und nur noch darüber nachdenke, wie ich irgendwie die Arbeit gestemmt kriege, in dem Sinne, dass es finanziell nicht einfach so komplett unter einem wegbricht, ne? Und dann zu versuchen, okay, ja, muss die Patreon-Zahl nach oben kriegen. Und ich kann es halt echt aus dem Grund auch nur immer wieder sagen, das Beste, was Leute machen können, so ich weiß alles extrem sehr zu schätzen, Beste, was Leute machen können, ist beim Patreon dabei sein. Das ist das Beste, was Leute machen können, weil es das finanziell sicherste von allem ist und vor allem auch so, ich weiß, ich muss mich da generell diversifizierter aufstellen, aber wenn ich einfach nur wüsste, egal was ich mache, so ich könnte einfach den einen Monat an irgendeiner, einfach nur an Sachen arbeiten und müsste mir halt nicht Sorgen machen, dass irgendwie alles andere direkt dann drunter zusammenbricht oder das noch machen. Das wäre einfach das Beste. Deswegen also auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die da auch beigetragen haben bisher, an alle Leute, die da auch die Codes genutzt haben. Erneut, die sind jetzt noch bis zum 31. abends, ne, bis zum Ende des Jahres sind die auch noch weiterhin gültig. Falls da Leute das auch nutzen wollen, um zu helfen. Jetzt gerade für Anfang des Jahres ist das auch sehr nützlich, weil Patreon die Gelder tatsächlich auf einmal auszahlt. Das ist nicht wie bei Steady. Steady zahlt das monatlich aus, also auch wenn ihr ein Jahresabo irgendwo vergebt. Steady zahlt das an die Leute monatlich dann, also wenn ihr bezahlt ein komplettes Jahresabo, beispielsweise bei mir oder bei InkRibbon oder auch bei Auf ein Bier oder sonst wo. Und Steady zahlt das dann an die Leute monatlich aus, als ob ihr ein monatliches Abo eben hättet, damit dann dieser Output auch gleich bleibt. Und Patreon macht das einfach so, das, was reinkommt in dem Monat, das wird am nächsten Monat dann ausgespielt. Das heißt, wenn jetzt Leute die ganzen Jahresabos holen, dann kriege ich auch das Geld auf einmal direkt im Januar ausgezahlt. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich das jetzt so gemacht habe, damit ich zumindest einfach mal so ein bisschen den Puffer bekomme. Ich weiß natürlich dann wieder, oh ja, die Auszahlung der nächsten Monate wird dann dementsprechend deutlich geringer, aber zumindest irgendwie Anfang des Jahres dieses ein bisschen mehr Polster dazu haben, hoffe ich zumindest, dass es dafür sorgt, den permanenten Stress und den Druck zu reduzieren, weil ich ja selber weiß, dass das nicht zu der besten Arbeit führt, beziehungsweise es führt nicht zu der langfristigen Arbeit, es führt nicht zu den Sachen, die halt am meisten Zeit auch beanspruchen, vielleicht, weil andere Leute können das vielleicht besser, dass man zwischen 500 Dingen hin und her wechselt, und ich meine, ich kann das bei Sachen, die nicht so viel Zeit fressen oder bei Sachen, wo ich dann beispielsweise Podcast, das einfach nur, ich sammle mir das Wissen an in irgendeiner Form und dann wird das beim Podcast abgefeuert. Ne? Gerade auch so im Gespräch ist es dann sehr angenehm und einfach, dann von einem Punkt auf den nächsten zu kommen. Ich habe ja auch Glück, dass ich mir keine Notizen oder sowas machen muss, sondern das einfach dann aus meiner Birne rausgerattert kommt. Aber das Ganze zu strukturieren und halt wirklich dann, weil das ist halt, was für Videos gemacht werden muss. Das Ganze muss strukturiert sein, das Ganze muss wohl überlegt sein, von vorne bis hinten, und das Ganze muss auch mehrfach überarbeitet werden. Und ich weiß, dass manche dann einfach nur ihre Wikipedia-Zusammenfassung dahin rödeln und sich vor die Kamera setzen, I get it. Aber wenn du das halt wirklich vernünftig machen willst, dann, ich verstehe total, warum Leute, die fast nur solche Hauptkanal-Videos machen und dann aber noch auf einem ganz anderen Level, als ich das selbst tue, warum die da teilweise nur 4 Videos im Jahr oder weniger irgendwie produzieren. Weil meine Fresse ist das, so ich sehe das. Ne? Ich habe mir jetzt letztens nochmal das aktuelle iPatchWolf-Video angesehen und ich sehe total, warum der Mann 4-5 Monate zwischen den ganzen Veröffentlichungen und Releases braucht, auch wenn er sich da halt echt drauf fokussieren kann teilweise, weil das so eine immense Planungs-, Strukturierungsarbeit ist und du eben auch teilweise erst das Video und das Skript im Prozess selber findest. Und gerade wenn du das Ganze sowas Abgerundetes machen möchtest, dann ist das echt hart. Dann ist das echt echt insane. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich den Podcast irgendwie anders füllen wollte. Ihr seid jetzt einfach meine persönliche Therapie an der Stelle. Für die Leute, die es nicht hören wollen, ihr habt natürlich immer die Timestamps unten. Aber ich weiß, dass das auch für einige sehr interessant ist, für andere eher nicht. Aber erneut, dafür sind ja die ganzen Timestamps da. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, also falls ihr meine Arbeit wertschätzt und das nicht einfach nur in Kommentaren sagen, was ich natürlich sehr zu schätzen weiß, aber eben auch aushelfen. Und wie gesagt, das muss nicht so klar, wenn Leute jetzt sagen, hey, das 10 Euro Tier mit dem 30% Code, das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Weihnachtsgeld oder so bekommen. Natürlich, das ist das Beste, was Leute machen können. Aber auch schon einfach zu sagen, hey, jetzt einfach mal kurz der Monat hier irgendwie 2,50 oder so. So dazulassen mit einem Gutscheincode oder halt das Jahresabo für das 1-Euro-Tier, damit ihr dann hier die erweiterten Versionen bekommt. Auch da muss man sich, glaube ich, nicht wirklich kleinreden. Das ist so, ich kann jetzt halt nicht die Riesenmenge geben. Bringt das dann überhaupt was? Das bringt was. Das bringt was, auf jeden Fall. Und das sind ja dann die ganzen kleinen Summen, die dann am Ende des Monats zusammenkommen und im Endeffekt auch das ganze Projekt nur als solches noch stabiler machen. Und ich kann einfach nur generell immer so appellieren, so die Sachen, die ihr mögt, und das muss auch gar nicht ich in dem Fall sein, aber die Inhalte, die ihr sehen wollt, die Sachen dann auch zu finanzieren, zu unterstützen. Ich versuche das auch immer so gut es geht zu machen, wenn ich da was sehe, von dem ich sage, yo, das ist cool, davon möchte ich dementsprechend mehr haben, weil ich einfach weiß, wie sehr das hilft und wie schwer das Ganze ist, das auch am Laufen zu lassen. Und ich hoffe... Also keine Sorge, ich bin ein zu sturer Bastard, als dass ich mit den ganzen Sachen jemals aufhören werde. Das Einzige, was mich aufhalten kann, ist halt legit, dass ich irgendwie ins Gras beiße. Das ist legit das Einzige, was mich aufhalten wird. Das Problem ist natürlich auch, dass ich so stur bin, dass ich eher ins Gras beißen werde, als dass irgendwas anderes passiert. Das ist eben auch noch so die Sache. Also wenn ihr es nicht für mich tut, dann tut's für Janneke. Ich lache jetzt, aber das ist halt auch echt teilweise bitter, weil ich versuche dann natürlich so viel es geht, die Arbeit zu reduzieren und weiß natürlich, dass ich das jetzt nicht einfach so, okay Björn, du musst weniger arbeiten, mir macht das keinen Spaß, dir irgendwie zuzusehen, wie du dich hier kaputt arbeitest, aber ich kann natürlich dann nicht einfach sagen, naja, okay, cool, dann mache ich das jetzt, weil dann stresse ich mich nicht wegen der Arbeit, sondern, ich meine, ich stresse mich meistens eh nie wegen der Arbeit, sondern eigentlich nur mehr wegen der finanziellen Sachen, die dahinter sind, aber dann stresst du dich eben natürlich deswegen. Und das ist so die Sache, also erneut vielen, vielen Dank an alle, die bei patreon.com/speckobst dabei sind, natürlich auch sonst wo, ne? Also falls ihr lieber die Inhalte als reine Audiosachen bei Steady haben wollt, die Möglichkeit gebe ich euch, das ist komplett euch überlassen. Ich kann einfach, weil mich auch öfter Leute fragen, so, was ist denn deine präferierte Plattform, und das ist für mich einfach weiterhin Patreon an der Stelle. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, können wir übergehen zu der aktuellen Episode. Weil update-mäßig ist nicht so viel passiert. Erneut, ich war die meiste Zeit eigentlich an Weihnachten und wenn ich dann an was gearbeitet habe, dann ist das jetzt bisher verworfen worden. Wird jetzt auch nicht irgendwie die Info darüber geben, was das genau war. Ist einfach jetzt nicht mehr, wird nicht mehr passieren. Aber was definitiv passieren wird, das sind noch weitere Ausgaben. Erneut, ich hatte ja bei Hitstop FM mitgewirkt an einem Jahresend-Podcast mit 4 Leuten insgesamt waren wir da. Das war eine sehr coole Runde. Es war sehr lang. Also der Podcast, ich weiß nicht, wenn Sia das ganze Ding jetzt zusammenschneidet, 7 Stunden sind es auf jeden Fall. 7 Stunden sind es mindestens, irgendwo zwischen 7-8 Stunden wird das Ding wahrscheinlich am Ende landen. Also falls ihr da sehr ausführliche Endjahresbesprechungen hören wollt und euch dachtet, hey, nach den 4 Stunden bei Hooked, da kann ich nochmal 7 Stunden Hitstop vertragen, dann könnt ihr da demnächst gerne reinhören. Ich weiß noch nicht, wann die das veröffentlichen werden. Bei Inkribben haben wir jetzt noch ein paar Sachen aufgenommen. Da müsste auch, glaube ich, jetzt doch eine Sache ist erschienen, nämlich unsere Folge zu Luto, was für mich nochmal so, und deswegen bin ich auch froh, dass ich meine Endjahreslisten nicht so früh mache, weil Luto wirklich die Chance hat, sogar auf einer Top 10 bei mir Ende des Jahres aufzutauchen. Das hat mich wirklich geflasht, eines der besten Horrorspiele des Jahres. Ich würde sagen, es ist der beste PT-Klon, den ich jemals gespielt habe, der halt wirklich so aus, ich sag PT-Klon in dem Sinne, dass man ne, so, okay, du hast hier eine sehr beschränkte Räumlichkeit innerhalb eines Hauses und Sachen loopen sich auch, aber du hast das dann noch kombiniert mit einem so ein bisschen Stanley Parable-Sprecher, aber auch so dann Sachen wie den Anrufen, die du auch in PT hattest und Rätseln, aber die Rätsel sind jetzt nicht so kryptisch, wie das bei PT war, da kommt man eigentlich ganz gut durch, aber ja, das ist also, falls ihr da noch eine gute Horror-Empfehlung haben wollt, das kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel, das geht auch gar nicht so lang, aber hört euch da auch gerne unsere Episode an, die sogar 2 Spoiler-Teile hat, weil dieses Spiel in mehreren Ebenen arbeitet, wie man es dann eben auch durchspielt. Also ja, Luto auf jeden Fall ein ganz cooles Ding, das kann ich an der Stelle noch empfehlen. Wir haben auch unsere neue Episode für den Resident Evil-Marathon aufgenommen, nämlich unsere Bonus-Episode zu Resident Evil Remake. Da haben wir über die verschiedenen Versionen von Resident Evil Remake gesprochen, also hauptsächlich auch die HD-Variante. Plus wir konnten dann auch nochmal Andy von Screenfire dazu holen, der ebenfalls so seine allgemeine Meinung nochmal zum Remake da eben kundtun konnte. Haben sie noch ein bisschen über den Einfluss des Spiels natürlich auch auf die, also diese HD-Version auf die Serie, weil ohne den Erfolg der HD-Fassung hätte es nie ein Resident Evil 2 Remake gegeben und hätte es eben diese ganze momentane Struktur bei Capcom bezüglich der, naja, Hälfte der Resident Evil Spiele, dann wäre das gar nicht erst zustande gekommen. Und wir haben auch einen Bonus-Podcast zu Silent Hill F endlich aufgenommen, weil jetzt auch Benny es mal geschafft hat, in der Zwischenzeit die ganzen Enden zu erleben. Und auch da haben wir uns wieder in einer netten Vierer-Konstellation zusammengesetzt und halt wirklich nur über die Spoiler gesprochen. Auch das ging wieder so 2,5-3 Stunden. Also alle Leute, die da bei uns auf dem Steady sind, die können sich dann auch in Zukunft auf diese Episoden freuen. Für die heutige Ausgabe ist es dann aber ein bisschen kurz gepackt. Bei den neuen Spielen, ich habe Halls of Torment nachgeholt. Ja, das ist eigentlich ein Spiel aus 2024, ist jetzt aber in der Konsolenfassung erst dieses Jahr rausgekommen. Und ganz ehrlich, ich hatte das auch mit letztem Jahr erst gemerkt, als ich bei der Recherche war. Und es war das einzige für mich neue Spiel, was ich diese Woche gespielt habe. Also packen wir es einfach mit rein, damit ich darüber reden kann. Und bei den alten Spielen habe ich den Precision-Plattformer Symphonia mal ein wenig nachgeholt. Das heißt, falls ihr da in der erweiterten Version dieses Podcasts erneut alle Leute auf Patreon oder Steady haben darauf Zugriff, das hören wollt, dann schaut da gerne vorbei. Bei den News, ich wollte so einen kleinen Nachruf mal zum verstorbenen Vince Zampella machen. Die EA-Shareholder haben Ja zum Kauf der Firma gesagt. 007 First Light wurde auf Mai verschoben und Konami möchte zukünftig ein Silent Hill pro Jahr veröffentlichen. Als Thema dachte ich mir, nochmal hier so ein kleiner Jahresrückblick wäre vielleicht nichts Verkehrtes. Und natürlich auch anschließend, wie immer, eure Fragen und die ganz besonderen Supporter. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, fangen wir an mit Halls of Torment. Björn, hast du eigentlich dein Leben so sehr oder warum spielst du einen weiteren Vampire Survivors Klon? Jedenfalls habe ich Halls of Torment gespielt, einen weiteren Vampire Survivors Klon, weil ich zwischendurch auch mal sehen möchte, hey, vielleicht kann man ja tatsächlich basierend auf diesem Genre irgendetwas machen. Und zudem mag ich tatsächlich die Ästhetik dieses Spiels, weil Halls of Torment nämlich aussieht wie ein Diablo 2. Also sich eben auch an der damaligen Ästhetik und auch dem Sounddesign sehr stark orientiert. Und ich würde auch einfach mal sagen, das ist so das größte Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels. Und ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt auch ein paar Stunden gespielt habe, ich hätte viel lieber ein klassisches Action-RPG wie eben ein Diablo oder so von diesen Entwicklern gehabt in diesem Stil, weil sie das wirklich herausragend umgesetzt bekommen. Also auch nicht nur die einzelnen Character-Sprites und dann eben auch so, wie die Gegner aussehen und die Umgebung, sondern auch, wie die Menüs wirken, wie die Charakterporträts wirken, wenn du mit gewissen Leuten redest. Das alles funktioniert hervorragend. Warum muss es dann also ein Vampire-Survivors-Klon sein? Allerdings ist es auch ein besseres Spiel, ganz ehrlich. Also nicht nur, weil es sich generell besser anfühlt, weil es eben so ein tatsächliches, richtiges Gamefeel hat, sondern weil es auch so ein paar grundlegende Dinge von Vampire Survivors ändert. Und wo ich auch sage, gerade etwas wie Halls of Torment sollte dann doch nochmal aufzeigen, was für ein Nicht-Spiel Vampire Survivors eigentlich ist. Also wie wenig du da tatsächlich machst. Und das, mich macht das immer noch so ein bisschen irre, wie Leute versucht haben, da mehr draus zu machen, als es tatsächlich ist, und dem Spiel irgendwas zuzuschreiben, weil sie es mögen und Leute sich dann irgendwie nicht eingestehen können, dass da nichts wirklich viel dahinter ist, außer Sachen aufleveln und dann, oh, zwischendurch kommen mal da irgendwelche Dinge zufallsbasiert, oh, jetzt habe ich wieder RNG bekommen. So, ja, von mir aus, du kannst da die verschiedenen Sachen miteinander in den Sets kombinieren. It's not that deep. Es ist jetzt nicht wirklich come the fuck on, wirklich, ja. Und das, was Halls of Torment zumindest macht, ist ein tatsächlicher Twin-Stick-Shooter zu sein, beziehungsweise ein Twin-Stick-Hack'n'Slash, weil du nicht nur, ne, weil bei Vampire Survivors läuft ja alles automatisiert. Du benutzt eigentlich nur den Charakter, steuerst den und alles andere läuft komplett automatisiert, und dann hast du eben auch noch diese ganzen Glücksspiel- Mechaniken da drin, dass dann zwischendurch wird was gedroppt und dann, oh, jetzt kommt nicht nur eine Sache raus, sondern jetzt kommt hast du den Jupa-Duper-Jackpot geknackt und du hast jetzt mehr Upgrades bekommen als nur das eine. Und der Teil fehlt hier komplett in dem Spiel. So, natürlich, du hast dann die Gegner, die ihr Gold und die ihre Erfahrungspunkte fallen lassen. Und dann musst du die Erfahrungspunkte aufsammeln und dann im Level aufzusteigen. Aber auch hier, du kriegst nicht feste Upgrades, oder so sagen wir mal, du hast dann nicht deine Items und Waffen, die du reinnimmst und dann upgradest, sondern du klassische RPG-Stats dann auflevelst, dass du dann, oh, du machst jetzt 10% mehr Schaden, du machst jetzt 10% mehr Crit, du machst jetzt das mehr, das mehr, das mehr, und das tatsächlich auch in Zahlen, die wesentlich mehr Sinn ergeben und nicht hauptsächlich so, oh, ich mache jetzt hier 0,2% irgendwas, sondern meistens wirklich in diesen 10er, 20er Schritten. Ein paar Sachen sind dann irgendwie 5er oder 6er, wie jetzt, dass du mehr Attack Speed oder so hast. Ich glaube, das ist immer so in 6er Schritten. Und dann hast du zusätzlich auf der Karte verteilt Schriftrollen, die immer am Anfang von einer Runde so 2 da liegen und an unterschiedlichen Enden und dann von gewissen so Mini-Bossen auch noch fallen gelassen werden. Und diese Schriftrollen geben dir dann Zauber, von denen du 6 anlegen kannst, und die kannst du dann eben auch noch mit aufleveln. Aber es ist schon mal bisschen in seiner Struktur, in seinem Grundgerüst etwas anderes als das Vampire Survivors, zumal ich da auch nach hinten raus gefühlt immer noch mehr, also es ist nicht viel Entscheidung, aber es ist immer noch mehr als ein Vampire Survivors, weil ich nicht meine, oh, jetzt habe ich mein Set voll und jetzt level ich einfach nur noch dieses Set auf und am Ende laufe ich dann unendliche Zeit noch rum, sondern hier schaltest du immer und immer weiter noch dann die Möglichkeit frei, okay, da nochmal 10% drauf, hier nochmal 5% drauf, hier noch nochmal drauf was, hier nochmal drauf was. Und das funktioniert in dieser Struktur von einer 20-30 Minuten Karte, finde ich, alleine schon mal ein bisschen besser. Plus, du steuerst den Charakter auch mit seinen Angriffen. Das heißt, du hast dann den rechten Stick und du kannst zwar jeden Schlag einzeln wählen, du kannst aber auch das, sagen wir mal so, Turbo-Feuer, Auto-Fire eben anschalten, dass du immer weiter angreifst. Und je nach Charakterklasse, die du spielst, hast du dann auch andere Waffen zur Verfügung. Ne? Also auch da, finde ich, hebt es sich dann voneinander ab, weil, oh ja, du hast dann den Warrior, der dann mit einem Schwert angreift. Oh, du hast den, was ich zum Beispiel ganz cool fand, den Exterminator, der hat dann einen Flammenwerfer. Oder du hast dann den Bogenschützen, der dann mit so drei Pfeilen immer auf die Gegner draufballert. Und da fühlt sich's dann, also gerade mit diesen Fernkämpfern, die ich auch lieber gespielt habe, da fühlt es sich dann tatsächlich wie ein Twin-Stick-Shooter an. Du hast dann auch welchen, so einen Beastmaster, dessen Hund die ganze Zeit rumläuft, oder Shield Maiden, wo du dann auch einen Schildangriff die ganze Zeit benutzt. Also es spielt sich ein bisschen unterschiedlich, je nach Klasse. Und auch da schon mal mehr Abwechslung, als ich das bei einem. So, es ist jetzt immer noch nicht viel. Es ist jetzt auch nicht so ein Spiel, dass ich sage, oh mein Gott, also wenn du Vampire Survivors nicht mochtest, dann wirst du Halls of Torment aber lieben, weil das ist das richtige Videospiel. Das ist nicht der Fall. Es ist immer noch relativ viel Grinding und Grinding und Grinding und ja, ein bisschen im grundlegenden System besser werden oder dann irgendwann besser lernen, was die Upgrades sind, die du eher verfolgen solltest. Aber es ist immer noch mehr als in Vampire Survivors und für mich zeigt das einfach nochmal mehr, was für ein Non-Game das ist und erneut, wie es mich wahnsinnig macht, dass wir da irgendwie immer noch dran festhalten, als ob das mehr wäre als einfach so ein Cookie-Clicker oder so, ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, so der Part, den ich da immer noch so ein bisschen wild finde. Ich mag aber auch das System vom Sammeln der unterschiedlichen Waffen und also nicht Waffen im Sinne von die Charaktere tragen, sondern deine Ausrüstung. Dass du auch wie in so einem Diablo unterschiedliche Item-Slots hast, ne, für zwei Ringe, die du tragen kannst oder Schuhe, Brustrüstung und sowas, ne, Handschuhe und die auch zwischendurch findest, relativ selten aber. Und dann diese zurückschicken kannst, ne? Dass du an so einer Startposition hast du so ein Well ist das, glaube ich, einfach so ein Brunnen, an dem du Sachen hochschicken kannst zu deinem Verkäufer, deinem Merchant. Und wenn du die dann hochgeschickt hast, dann kannst du die bei dem kaufen. Aber du kannst standardmäßig pro Runde nur ein Item hochschicken und musst dann ansonsten Eimer auch auf dem Spielfeld finden, mit denen du dann weitere Sachen hochschicken kannst. Und das ist dann so ein bisschen noch mehr das Upgrade-System, weil gerade wenn es ein gutes Item ist, dann willst du das ja auch für die Runde benutzen. Aber um es später dann auch dauerhaft zur Verfügung stehen zu haben, musst du es dann nach oben schicken und dann eben auch nochmal Geld dafür investieren, das nachher zu kaufen. Und das ist so eine Sache, die noch ein wenig mehr Entscheidungen dazu fügt, dass du dann eben gucken musst auf der Karte, die halt immer und immer voller wird, nachher noch wieder zurückzukommen und dir so ein bisschen den Weg zu bahnen. Erneut, es ist jetzt, ich will das nicht als irgendwas verkaufen, was es nicht ist, aber wenn mein Standpunkt halt wirklich so tiefster Boden, halt wirklich schon, wir haben uns in unters Wasser und in den Schlamm reingegraben an einem Brunnen, um jetzt da mal zu bleiben, dann ist Halls of Torment schon ein bisschen weiter Richtung Erdboden tatsächlich wieder, so wie das da hochgeht. Also da muss ich wirklich sagen, dass im Vergleich zu einem Vampire Survivors mir das mehr Spaß gemacht hat, weil es auch grundlegend schon mal Twin-Stick-Mechaniken hat, dass ich um mir, oh, jetzt kommen ganz viele Gegner auf mich zu, dass ich mir hier viel besser geschickt selber einen Weg suchen kann, dass du dann auch verteilt an bestimmten Punkten immer Vasen hast, die ab und zu auch Heilgegenstände fallen lassen, sodass du dir dort auch beim Bewegen immer gucken musst, okay, es lohnt sich jetzt nicht nur an einer Stelle irgendwie die ganze Zeit die Erfahrungspunkte zu farmen, sondern zwischendurch musst du dann eben weitergehen, um dann diese die Heilgegenstände eben wieder zu finden, weil es hier nicht, oder zumindest bis halt wirklich so Endgame-Geschisse, wo ich noch nicht hingekommen bin, nicht darum geht, so krass overpowered zu sein, dass du wie bei Vampire Survivors, so, du stellst dich einfach irgendwann in die Mitte und dann wartest du. Und du läufst in die Menge rein und dir kann eigentlich nichts mehr passieren, bis auf der Tod, der am Ende kommt. Und selbst den kannst du ja gegen Ende vom Spiel dann durch das Overleveling überwinden und musst es ja sogar, um 100% zu holen. Sondern hier bei Halls of Torment ist es, die ganze Zeit für diese 20 bis 30 Minuten Settings dann doch nochmal ein bisschen interessanter. Erneut, es ist nicht viel, aber von allen Vampire Survivors Klonen, die strikt dieser Grundprinzipien folgen, so ich würde sagen, so etwas wie Monsters Are Coming mit dem Tower Defense System ist immer noch deutlich besser als das hier, aber wenn man von dem grundlegenden Vampire Survivors System ausgeht, was ich ja zum Beispiel auch in so einem Holocure oder so gesehen habe, dann muss ich sagen, dass ich Halls of Torment, und klar, da ist auch noch der Bonus dabei von wegen der Diablo-Ästhetik und eben auch dem Audiovisuellen halt generell, dass das bei mir einen positiven Faktor auch noch mit reinbringt, aber auch an sich würde ich sagen, das ist so von all diesen Vampire Survivors Klonen, die ich gespielt habe, auf jeden Fall der beste, I guess. Ja, war ein gutes Spiel nebenbei beim Podcast spielen und ich dann, weil ich will mir nicht immer so, Björn, warum hast du das gespielt? Weil ich was gebraucht habe, um nebenbei beim Podcast was zu spielen und ich mir Powerwash Simulator nicht für abends kaputt machen will, weil Powerwash Simulator, das ist mein, ich muss mich abends irgendwie beruhigen und meinen Puls wieder runterkriegen und dafür brauche ich Powerwash Simulator und das heißt, ich habe so ein anderes Podcast-Spiel gebraucht und deswegen habe ich die letzten Tage bei den ganzen Podcast-Aufnahmen dann Halls of Torment gespielt, also Wenn ihr wissen wollt, was hat Björn 7 Stunden lang Hitstop FM Jahresrückblick Podcast gemacht nebenbei beim Aufnehmen des Podcasts? Er hat Halls of Torment gespielt. Also ja. Okay, Leute, so viele News gab es die Woche nicht, aber ein paar Sachen wollte ich dann doch noch besprechen. Und fangen wir einfach mal mit der schlimmsten direkt an, denn Vince Zampella ist vergangene Woche verstorben. Ich nehme mal an, die meisten Leute von euch haben es direkt mitbekommen. Der Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ist mit seinem Ferrari irgendwo abhanden gekommen, war wohl auch beim Aufprall dann direkt gestorben und hat eben auch noch leider eine weitere Beifahrerperson mit sich genommen. Also an der Stelle auch nochmal gesagt, Leute, passt auf beim Autofahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch irgendwelche luxuriösen Sportwagen fahren, aber auch andere Fahrzeuge, ne? Da muss man jetzt nicht immer unbedingt so schnell unterwegs sein. Macht nicht unbedingt den Monte auf der Autobahn, dann gibt's euch auch vielleicht ein bisschen länger. Jedenfalls trotzdem eine tragische Sache, gerade weil ja auch Vince Zampella eine sehr wichtige Person vor allem für das First-Person-Shooter-Genre war. Also ein Mann, der ja maßgeblich an einigen der größten Spiele-Franchises überhaupt beteiligt war, jetzt eben auch noch abschließend bis zum Ende seines Lebens. Erstmal aufgefallen ist er für seine Arbeit an dem Medal of Honor Allied Assault, was ja damals nur auf dem PC rausgekommen ist. Und das hat er auch so den Grundstein gelegt, den er später dann auch mit anderen Leuten bei Infinity Ward, was sie danach gegründet haben, mit Call of Duty fortführen wollten. Ne? Also das ja Medal of Honor Allied Assault so schon der Versuch war, okay, wir machen jetzt zwar einen weiteren Zweite Weltkriegs-Shooter, wir machen ein weiteres Medal of Honor Spiel, aber wir versuchen auch ein bisschen das Storytelling auf die einzelnen Figuren, auf die einzelnen Personen, auf die einzelnen Soldaten eben auch zu legen. Das Ganze auch so ein bisschen inszenatorisch wichtiger zu nehmen, was ja gerade zu der Zeit jetzt auch noch nicht so stark der Fall war. Und das wurde dann bei Call of Duty natürlich fortgeführt. Da gab es ja auch Charaktere, die dann später über mehrere Teile das Ganze verfolgt haben. Dann natürlich mit dem großartigen Modern Warfare 4 das Ganze noch einmal so ein bisschen vorangetrieben. Für viele Leute natürlich auch in eine Richtung bei Multiplayer, die sie heute jetzt nicht so gut fanden, ne? Wo die alten Titel, die ersten beiden Call of Duties in ihrem Multiplayer eben auch noch dem klassischeren Prinzip folgten. Und dann Call of Duty 4 sich gesagt hat, hey, was ist, wenn wir RPG-Mechaniken mit reinnehmen und Leveling? Das war natürlich ein gigantischer, riesiger Erfolg, hat den kompletten Online-Shooter-Multiplayer also vollkommen verändert. Und das ist ja für manche Leute damals eben eine richtig gute Sache gewesen, für viele Leute da auch eine deutlich schlechtere. Dadurch, dass ich die Sachen jetzt nicht so viel gespielt habe, kann ich jetzt auch nicht großartig was dazu sagen. Später sind er und sein Kollege ja auch bei Activision dann rausgeflogen. Bei Infinity Ward haben ja Activision dann auch erfolgreich auf, ich glaube, mehrere Millionen, also im zweistelligen Millionenbereich, auch ganze verklagt, haben dann Respawn Entertainment gegründet unter EA, haben dann da Titanfall rausgebracht, was ja auch nochmal ein gutes Ding war. Unter Respawn sind ja dann auch noch Sachen wie Apex Legends oder eben das Jedi Survivor, ein Spiel, was EA damals gezeigt hat, hey, Singleplayer-Spiele können auch wieder tatsächlich funktionieren. Und das Letzte, für das er verantwortlich war, das war Battlefield 6. Jetzt nicht als Director oder irgendwie so Lead Designer. Ich meine, das ist eine Rolle, die er seit, ich glaube, Allied Assault dann auch gar nicht mehr hatte, sondern mehr in so diese Produzentenrolle, aber trotzdem mit definitivem kreativen Einfluss auf die Spiele. Und bei Battlefield war es die Führung des Studios dahinter oder der Studios dahinter. Weil das vorige Battlefield, was war das nochmal, 2042? Das war ja so eine, ich will nicht sagen Katastrophe im Sinne von, dass es EA mega, also unendlich Geld gekostet hat, das hat trotzdem noch Geld gemacht, aber es war zum Start eine mittelschwere Katastrophe und hat eben vor allem auch EA sehr viel Ruf gekostet oder hat eben auch der Battlefield-Marke sehr viel Ruf gekostet und wahrscheinlich auch lange nicht so viel Geld eingespielt, wie es hätte einspielen können sollen. Und im Anschluss daran haben sie Sam Peller als den neuen, naja, also Leiter dieses ganzen Konstrukts dann eben ernannt, der es dann geführt hat und definitiv erfolgreich. Also Battlefield 6 ist bei den Leuten unfassbar gut angekommen. Ich habe ja nur ein bisschen was von der Kampagne gespielt, die war arsch wie immer, aber auch da merkt man so diesen Fokus auf die einzelnen Leute auf jeden Fall. Aber ich meine, das, wofür Leute Battlefield spielen, ist der Multiplayer. Der scheint gut zu sein, der scheint auch zu funktionieren, die Leute sind damit zufrieden. Es hat sich unfassbar gut verkauft und hat dieses Jahr eben auch definitiv Call of Duty geschlagen. Also auch da nochmal Sam Peller eben bewiesen, dass er auf jeden Fall als Führungsperson eines solchen Projekts, eines solchen Studios definitiv ein Händchen dafür hat, ne? Nicht so den Leslie Benzie irgendwie macht und dann alles komplett den Bach runterkippt, sondern das ist auf jeden Fall eine Person, wo man gesagt hat, okay, ja, die in eine Führungsrolle zu stecken von solchen Projekten, auf jeden Fall lohnenswert. Und ja, jetzt das Spiel rausgebracht und dann kurzzeitig vor Ende des Jahres tödlich verunglückt, auf jeden Fall. Auch mit 55 Jahren war das, glaube ich, ne, natürlich. Da, ja, was für die Videospielindustrie betrifft, schon älteres Semester, aber ist jetzt nicht so, als ob der nicht noch weitere 10, 15 Jahre oder so vielleicht in sich gehabt hätte, da eben auch in so solchen Führungspositionen zu bleiben. Ja, tragisches Ende. Erneut, Leute, passt auf beim Autofahren, das muss wirklich nicht so sein, irgendwo daher zu rasen. Im schlimmsten Fall endet es nämlich dann so und dann nehmt ihr auch noch andere Leute mit. Das waren jetzt keine anderen Personen im Straßenverkehr, aber es war eben noch eine beteiligte Beifahrerperson, von der ich jetzt auch nicht glaube, dass sie daneben saß und gesagt hat, yeah baby, weiter, 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 hyper, hyper, sondern also da bitte auch die Verantwortung dann eben auch wahren und wahrnehmen. Wir alle wissen ja darüber Bescheid, dass EA sich kaufen lassen möchte aus einem Konstrukt von ein paar Firmen, hauptsächlich natürlich auch von einem Investment Fund der Saudis. Und da haben jetzt zumindest die Shareholder gesagt, ja, sind wir fein mit, finden wir gut. Auch selbstverständlich bei so einem Freikauf, weil das, was hier auch wieder passiert, auch hier in dem Fall, ist dann ein Verkauf, bei dem die Firma für den, ich glaube, so über den doppelten Sharepreis oder so momentan dann eben verkauft wird. Und da sind natürlich dann Investoren ganz froh drüber, weil holy shit, da wird ja unser, also selbst wenn du gerade erst irgendwie investierst hast, dann wird es ja so, hast du ja direkt deinen Profit da draus gezogen und dann können die Leute das wieder in irgendwas anderes reinstecken. Das heißt, die Shareholder von solchen Sachen zu überzeugen, zumal sie ja noch danach dann nichts mit den weiteren Entscheidungen mit der Firma zu tun haben, wenn die das dann gegen die Wand fahren vielleicht. Das ist wenig überraschend, aber ist auf jeden Fall jetzt auch den einen Schritt weiter. Und jetzt muss man eben schauen, ob das dann auch durch die ganzen Regulationskörper durchgeholt wird. Und ich hoffe, dass der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, der ja jetzt nicht so groß, aber schon ähnlich groß war, dass sich hier vielleicht auch so ein bisschen nochmal was dagegen wehrt. So klar, das ist dann keine Firma wie Microsoft, die sowas kauft. Das soll in private Hände gehen. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als ob die Saudis sich nicht bereits in anderen Sachen eingekauft haben in der Videospielindustrie. Und generell, also ich meine, diese Buyouts, die sollte es generell nicht geben, weil wir in der Vergangenheit auch gesehen haben, was da mit den Firmen immer passiert. Aber solche Gesetze in den USA, die sind sowieso komplett kaputt gemacht worden. Also ich hoffe, dass es in irgendeiner Form noch abgelehnt wird. Aber ich glaube, meine zynische Seite sagt mittlerweile, so ein Bums kommt durch, zumal ja auch in diesen ganzen Kauf der Schwiegersohn von Donald Trump involviert ist, Jared Kushner mit seiner Firma. Und wenn du da Trump an deiner Seite hast, der wird dann, ne, das, die Republikaner, die kontrollieren ja auch eigentlich alle Staatsorgane momentan. Und das heißt, wenn der da was durchwinken will, dann sagt er seinen ganzen Buddies, der dir in die Regulationsboards da reingesetzt hast, okay, lass das dann durch. Von daher, ich glaube, das Ding geht dann leider durch und dann müssen wir mal abwarten und zusehen, was dann passiert. 007 First Light, das neueste Spiel von IO Interactive, wurde kurzfristig noch einmal verschoben und zwar auf Ende Mai. Die haben sich jetzt den früheren Slot von GTA 6 geschnappt, der ja jetzt auf November nächsten Jahres verschoben wurde und vielleicht kommt das Spiel ja auch dann erst 2027, müssen wir mal abwarten. Aber ganz kurzfristig nochmal verschoben, muss man schauen, was da passiert ist, ich nehme mal an, das werden irgendwelche Optimierungssachen dann sein oder es wurde nochmal fertig festgestellt, ey, wir haben hier so ein paar kritische Bugs, die müssen noch behandelt werden, irgendwelche Designsachen, bei denen wir das Gefühl haben, da müssen wir nochmal ran. Ich weiß es nicht, ich hoffe einfach nur, dass das Spiel gut wird, weil ich habe da wirklich Lust drauf, denn das scheint in diese Uncharted-Richtung zu gehen. Und ich habe da auch einfach mal wieder Lust auf so ein AAA Uncharted-Spiel. Ich mag viele der Titel, die IO gemacht haben, vor allem eben auch die Hitman-Spiele. Und da eine Kombination zu haben aus so ein bisschen diesem, ne, auch frühere Bond-Spiele, Bombast, den die ja schon so gerade in der PlayStation 2-Ära dann eben hatten. Und das Ganze zu kombinieren mit so leichten Hitman-Stealth-Sequenzen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine, Naughty Dog machen solche Spiele ja nicht mehr. Also von daher ist auf jeden Fall die Lücke frei dafür. Und ich bin mal gespannt, was aus dem Titel dann nächstes Jahr wird. Konami haben sich gedacht, hey, Silent Hill 2 Remake, das war erfolgreich. Silent Hill F, das war erfolgreich. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt jedes Jahr ein neues Silent Hill. Das soll zumindest wohl der Plan sein. Jedes Jahr ein neues Silent Hill. Jetzt, nachdem die Reihe Ewigkeiten tot lag, also das war ja wirklich PT, war das letzte, was wir in 2014 bekommen haben, spielerisch. Und dann haben wir knapp 10 Jahre gewartet, bis dann The Short Message und Ascension rausgekommen sind. Und dann hatten wir ja Silent Hill 2 Remake. Dann hatten wir jetzt dieses Jahr Silent Hill F. Nächstes Jahr bekommen wir den Silent Hill 2 Film, der schon mal schön scheiße aussieht. Da freue ich mich drauf, in der ersten Februarwoche das Ding zu sehen. Werde ich natürlich auch da ein Video zu machen, keine Sorge. Und Townsfall soll dann wohl, denke ich mal, der Titel für 2026 werden. Aber 27 wird es wohl auch ein neues Silent Hill geben. Irgendwas, wo Leute gerade schon dran arbeiten. Ich glaube kaum, dass es das nächste Bloober-Remake wird. Also ich nehme mal an, selbst mit ihrer etablierten Pipeline werden die da wohl mindestens 3 Jahre für brauchen. Also dass wir das Silent Hill 1 Remake wahrscheinlich eher so 2027 sehen werden. Vielleicht 28 dann das neue Spiel der Silent Hill F-Macher, wo das dann irgendwie auch stattfindet. Und dann 27 etwas, an dem jetzt schon gearbeitet wird seit einiger Zeit, aber doch nicht bekannt ist. Vielleicht wird es irgendwie ein größeres Ding, vielleicht wird es irgendwie ein kleineres Ding. Vielleicht machen sie auch tatsächlich mal Silent Hill 5 oder so und sagen dann, wir setzen damit weiter, weil an sich wären wir mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ob sie Shattered Memories dann als Zahl nehmen, weil das ja auch nochmal so reimagined war, aber an sich war ja Homecoming, hieß ja auch ursprünglich Silent Hill 5 und dann wäre Downpour 6 und ich würde mal sagen, du könntest F als 7 betrachten, keine Ahnung, müssen wir mal sehen, was es dann irgendwie wird. Ich vertraue da Konami leider überhaupt nicht, das kommt drauf an, welche Studios dafür verantwortlich sind und welche Leute dafür verantwortlich sind. So, bei Townsfall bin ich weiterhin sehr gespannt, weil das eben auch die Entwickler von Observation hieß das, glaube ich, ne? Oder? Ah, ich weiß schon gar nicht mehr den Titel davon. Ich habe gerade so das Cover im Blick. Was ganz cool war, und das heißt, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem, weil die schon Ewigkeiten dran arbeiten und ich das glaube auch jetzt nicht so der Riesentitel irgendwie wird. Und es kann bedeuten, dass wir in Zukunft weitere Sachen mal wie ein Silent Hill F bekommen. Es kann aber auch sein, dass es in Zukunft bedeutet, dass wir wieder so Katastrophen wie Silent Hill Ascension erhalten, weil Konami sich irgendeine Technologie haben aufschwatzen lassen. Also denen vertraue ich wirklich, dass wir Silent Hill AI bekommen und dann einfach nur so ein Slop präsentiert. Müssen wir einfach mal abwarten, aber ja, jetzt weird zu sehen, wie die Serie jahrelang oder so ein Jahrzehnt lang tot war, nur um dann in diesem Release-Tempo wieder zurückzukommen, weil das war ja, also wenn wir Ascension als ein Spiel betrachten, was es so halbwegs irgendwie war, dann haben wir jetzt bereits 4 Silent Hill Titel bekommen. Und bekommen nächstes Jahr dann den 5. und danach dann wohl den 6. Teil. Also ich bin mal gespannt. Ich bin sowohl zum Haten als auch mich zum drüber freuen da, je nachdem, was die Qualität dann eben sagt. Ihr kennt mich, ich werde da am Ball bleiben. Und das sollte es dann aber erst einmal für heute und die Nachrichten gewesen sein. Das letzte Mal in diesem Jahr. Ach ja, 2025. Ein sehr ambivalentes Spielejahr. Genau wie ehrlich gesagt auch die letzten Jahre innerhalb dieser Industrie, wo es so man entscheiden oder unterscheiden muss zwischen, was sind die tatsächlichen Releases, was ist die Qualität dieser Veröffentlichungen, was gibt es da alles draußen und dem aktuellen Zustand der Industrie selber. Weil, wenn ich jetzt 2025 allein aus der Perspektive betrachte, was alles veröffentlicht wurde. Wow, 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 war das ein verdammt gutes Jahr und ich würde auch mal sagen, ein sehr facettenreiches Jahr an Releases. Also ich würde einfach mal jetzt ganz grob in den Raum stellen, dass jede Nische relativ gut bedient wurde oder zumindest die ein oder anderen Banger hatte. Ich glaube, so ausgeschlossen Fighting Game Community vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade sehr mit Collections oder so bedient ist. Da gab es ja jetzt keinen großen neuen Release außer 2XKO, was glaube ich immer noch in der Early Access Beta, ich weiß nicht, wie das da bei den Riot-Spielen gehandhabt wird, keine Ahnung. Kommt ja jetzt auch Anfang des Jahres der Konsolen-Release raus und ich weiß auch nicht, ob der noch als Early Access gilt oder gerade mit diesem Live-Service-Gedanke, das ja sowieso schon die ganze Zeit dann live aktiv ist. I don't fucking know. Aber ansonsten, wenn ich mir auch so die eigenen Listen ansehe von dem, was ich gespielt habe oder was ich jetzt auch noch im Januar dann nachholen möchte, da werde ich rundum mit allem Möglichen bedient und auch sehr viele nischige Genres haben natürlich gerade im Indie-Bereich dann auch sehr, sehr interessante Titel gefunden. Und von der Seite aus kann ich mich halt wirklich überhaupt nicht beklagen, weil selbst im AAA-Bereich gab es ein paar Titel, bei denen ich gesagt habe, yo, richtig geile Spiele, richtig geile Banger, also aktuell, ich bin jetzt noch Donkey Kong Bonanza am fertig nachholen und großartiges Ding, wirklich mein wahrscheinlich, also Switch-Spiel des Jahres, Switch 2-Spiel des Jahres, obwohl ich noch ein bisschen mehr Zeit in Kirby stecken muss tatsächlich. Auch das so, solche Titel sind dann nochmal zurückgekehrt und von dem Aspekt her, also wenn ich jetzt auch daran momentan denke, meine Top 10 des Jahres zusammenzustellen, das ist relativ schwer und ich habe auch noch sehr viele Spiele, alleine wenn ich jetzt das, was ich noch so für auf Steam installiert habe, wo ich mir auch noch so ein paar Sachen angucken will, von dem ich sehr viel gehört habe oder wo ich vielleicht auch mal eine Demo hier und da gespielt habe, ne? So Birdcage soll ja ein richtig geiles Schmapp sein. Blippo TV oder Blippo Plus scheint so genau mein Shit zu sein. Auch so mehr Adventure-Sachen wie The Drifter sind ja genau mein Ding. Rhythm Doctor muss ich noch reingucken. Ne? Also wir hatten auch, glaube ich, ein neues Spiel vom Baba Is You-Macher, was so komplett drüber geflogen ist über alle Köpfe. Und dann habe ich auch noch auf den Konsolensystemen hier und da ein paar Spiele irgendwie runtergeladen. Ich muss mir immer noch 100 Line angucken. Auch so ein Titel, der in seiner Beklopptheit, was er da irgendwie machen möchte mit seinen 100 ausgearbeiteten Enden, auch so ein so eine Once-in-a-Generation-Kind-of-Game irgendwie ist. Und der Aspekt ist, bei dem Aspekt bin ich halt komplett ausgedeckt. Also, wenn ich mir da ansehe, was dieses Jahr alles veröffentlicht wurde und was ich noch irgendwie nachholen will, also 2025, das ist ein Jahr, da kannst du ehrlich gesagt so wahrscheinlich 2-3 Jahre von schöpfen problemlos, wenn du einfach nur so die tatsächlichen Banger davon spielen möchtest. Und auf der anderen Seite hast du eine Industrie, die natürlich weiterhin am Brennen ist, wo weiterhin die Gelder fehlen, wo weiterhin versucht wird, auch das Maximale aus allem rauszupressen, wo natürlich genau wie auch jede andere Industrie eigentlich unter dem aktuellen System leidet, bei dem natürlich auch immer und immer wieder nur versucht wird, das Wachstum rauszukriegen, weil es reicht nicht, wenn du einfach nur Profit machst oder auch einfach nur den absurden Profit aus dem letzten Jahr, selbst wenn dieser absurde Profit zweistelliger Milliardenbetrag war. Nein, auch da muss irgendwie das Wachstum her, dass du eine Firma, die in Geld schwimmt, wie Microsoft, jetzt nicht einfach nur daherkommt und sagt, hey, wir unterstützen das israelische Militär, sondern auch noch dazu sagt, hey, wir müssen so viele Studios von uns schließen, wir müssen so viele Leute feuern, damit wir mehr Investoren glücklich stellen, damit wir mehr Shareholder glücklich stellen, damit dann eben auch die Chefetage sich mehr und mehr Boni auszahlen kann und währenddessen natürlich die Leute darunter leiden und dann schauen müssen, naja, wo wirst du dann als nächstes angestellt? Ich habe das Gefühl, die einzige, also du hast dann zwei Optionen, entweder du hast das Glück und schaffst es im Indie-Bereich irgendwie Fuß zu fassen und da vielleicht was so Kleines zu gründen oder ein Projekt dann zu haben, an dem du arbeiten kannst. Oder du hast einen großen Namen und schaffst es dann, bei einem der großen Publisher noch irgendwas zu finanzieren. Oder hast dann eben das Glück, dass du von diesem Studio angeheuert wirst, vielleicht weil du auch mit dieser führenden Person in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet hast. Und selbst im Indie-Markt ist es ja es ist so eine Katastrophe hervorgerufen durch die Flut an guten Spielen, die wir haben. Also es gibt ja so viele Titel heutzutage, bei denen du sagst, Alter, wenn das in so einer Zeit von 2008 bis 2014 rausgekommen wäre, du hättest dir keine Sorgen machen müssen. Das wären absolute Banger gewesen, das wären absolute Millionenseller geworden und du hättest dann wahrscheinlich, vor allem wenn es so um kleine Teams von 1-3 Leuten oder so ist, du hättest wahrscheinlich dann komplett mit diesem einen Spiel ausgesorgt und müsstest dich dann nicht mehr darum kümmern. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, würde ein Binding of Isaac heutzutage noch irgendwie den Erfolg haben, den es damals hatte und dann eben auch einem Edmund Macmillan ermöglichen, einfach das zu machen, wo er irgendwie drauf Bock hat. Und jetzt Anfang des Jahres kommt Mugenics raus, das neue Spiel, und von seinem Kollegen Tyler, wie heißt er noch, der Programmierer, Tyler irgendwas. Und da weiß ich auch nicht, ist das ein Spiel, was dann so, ja, du nimmst die bestehende Fanbase mit, die du hast, aber ist das dann ein Spiel, was tatsächlich noch auffällt und in irgendeiner Form großartig erfolgreich werden kann? Weil heutzutage ist es so schwer und du musst dann Glück haben, entweder so perfekt in diese Nische reinzufallen oder selbst im Indie-Bereich ist es viel zu wichtig geworden, irgendwelchen Trends zu folgen. Also auch der Indie-Bereich ist eigentlich mehr geworden, wie auch die restliche Industrie, dass du, oh ja, habe ich jetzt RPG-Systeme in meinem Spiel drin, oh ja, jetzt aktuell ist Friendslop das beliebte Genre, also versuche ich da irgendwie auch Friendslop zu machen. So in den vergangenen Jahren waren es ja dann irgendwie, wir versuchen auch unser Farming-Game zu machen. Selbst so viele von diesen Cozy Games habe ich teilweise das Gefühl, dass die auch nur versuchen, irgendeine gewisse Fanbase abzugreifen. Oder das alles, was jetzt versucht, irgendwie ein Vampire-Survivors-Klon zu sein. Und ich glaube, damit hast du noch irgendwie die größten Erfolge. Das ist so das neue Roguelike, habe ich das Gefühl. Das vorher, oh, du willst ein erfolgreiches Indie-Spiel machen, dann sei im besten Fall ein Roguelike. Und heutzutage bist du im besten Fall ein Vampire-Survivors-Klon. Oder eben du versuchst, deinen Friendslop zu machen. Also gar nicht abwertend gemeint gegenüber den Spielen. Es ist einfach nur der Titel. Das ist halt wie Walking Simulator. Das ist das, was sich etabliert hat. Das ist gar nicht mal so abwertend gemeint, aber dann wissen Leute auch, was damit gemeint ist. Ne? Halt beispielsweise sowas wie Lethal Company oder Peak, Spiel von diesem Jahr. Dass du ansonsten da auch sehr, sehr schwer hast, Fuß zu fassen. So, im Horrorbereich geht es dann teilweise noch ganz gut, aber auch das ist ein Space, was, und da kenne ich mich ja tatsächlich auch ganz gut aus, weil wir halt für den Podcast auch immer versuchen, dort auf alles irgendwie einen Blick zu halten. Aber selbst dieses Jahr, also auch hier Sachen, die ich da noch spielen möchte, ich hatte es gerade eben schon genannt, The Drifter würde eben auch darunter fallen, Eclipsium, House of Necrosis, was hatten wir hier? Locks habe ich noch installiert. Lookout Zeit habe ich einfach auch zu wenig gespielt. Das muss ich tatsächlich noch einfach weiterspielen und da auch ein bisschen mehr nachholen. Und Slender Threads, Split, so Without a Dawn. Also da sind allein nur in dem Bereich sind so viele Sachen mittlerweile, dass es auch da schwer wird, so ein bisschen rauszubrechen und so ein Erfolg zu sein, vielleicht wie ein Lookout-Side, die auch den Vorteil hatten, dass es dann ja noch von Devolver gepublished wurde und Devolver ja auch relativ gut sind eigentlich, wenn es so um ihr Marketing geht bei vielen ihrer Titel. Oder du schaffst es auch da, einen neuen Trend zu etablieren oder da auch drin bekannt zu werden wie No, I'm Not a Human, was ja auch dieses Prinzip von so ein bisschen Papers, Please nimmt und schaut, okay, du musst jetzt halt in dem Horrorbereich die Leute anschauen und gucken, kann ich die irgendwie durchlassen? Und das machen jetzt Spiele in verschiedenen Settings und versuchen diese Trends eben auch aufzugreifen. Also da ist es genauso schwer geworden. Und wie viele großartige Titel rauskommen oder auch zumindest, sagen wir mal, interessante Titel, von denen man ja auch will, dass selbst wenn sie jetzt nicht die besten Spiele aller Zeiten sind, immer noch sehr wichtige Spiele, so wo ich halt froh bin, ja, hatte ich jetzt den meisten Spaß mit 2T? Ich glaube nicht. So, ich finde, es ist ein solides Spiel, was mir Spaß macht. Aber ich bin halt froh, dass es existiert. So, es ist halt so sehr einzigartig in seiner Art. Und das Ding soll jetzt kaum irgendwas verkauft haben, sodass sogar sein Director Keita Takahashi, der ja der Macher von Katamari Damashi ist, eine Marke, die ja gerade jetzt dieses Jahr auch wieder gut bespielt wurde von Bandai Namco, von dem er ja überhaupt nichts abbekommt oder so, oder nicht mal in der Form so ein bisschen, weißt du, so Royalties im Sinne von, hey, ich bin der Creator, vielleicht kriege ich zumindest 1% oder so vom Profit oder so, den dieses Franchise generiert. So nichts passiert da und dann hast du diesen einen Flop und nicht, weil das Spiel irgendwie schlecht war, sondern weil es in die Ära nicht mehr reingepasst hat und dann funktioniert es nicht. Ich glaube, so ein 2T, dass wenn das in 2015, 2016 rausgekommen wäre, dann hätte das geballert. Dann hätte das wirklich haufenweise verkauft und wäre auch ein super Spiel gewesen. Aber heutzutage ist eben dieser Indie-Space so, so krass überfüllt mit Spielen, dass selbst wenn du sagst so, hey, was ist denn so ein gutes Rhythm-Game, in das ich mich einarbeiten kann, was im letzten Monat im Dezember erschienen ist, dann hast du zwei Titel mit Rhythm Doctor und Unbeatable auf einmal. So. Also, es ist wirklich, es ist dieses Problem von, die Spiele, die wir haben, die sind gut, aber das System, in dem wir sind, kann das natürlich nicht tragen. Nicht alle Leute können darin erfolgreich sein und dann kann man ja sagen, naja, du kannst halt deine Kunst dann irgendwie nebenbei machen, aber vieles von dem, von der Qualität natürlich, das verlangt, dass sich jemand da wirklich mit einem Team hinsetzt und das nicht einfach mal nur nebenbei macht und okay, dann kann ich das irgendwie auf Itch werfen und wenn Leute dafür bezahlen wollen, ist cool, wenn nicht, aber ich habe einfach nebenbei ein bisschen was gearbeitet, sondern die verlangen ja, dass sich da jetzt auch mittlerweile Teams hinsetzen. Also wir sind ja im Indie-Bereich schon da längst wieder angekommen, wo wir in den späten 90ern vielleicht waren, was die AAA-Industrie oder AA-AAA-Industrie dann betraf. Dass wir da mittlerweile auch ja so AAA-Indies haben, wie ein Hades 2, wo du dir die Teamgröße von einem Supergiant anguckst. Und das waren früher die Teamgrößen, die AAA-Titel gemacht haben für die Konsolen, die damals wirklich diese 60-Euro-Titel dann geschippt haben. Und heutzutage kommt so ein Hades raus und dann, naja, das können wir jetzt halt nicht für Vollpreis verlangen. Das ist immer noch so der Indie-Bereich. Also weiß ich wirklich nicht, wie lange sich das dann überhaupt irgendwie noch tragen lässt. Weil ja, du kannst dann eben sagen, okay, ich bin auch dafür unter dem aktuellen System. Versuch die Leute zu unterstützen, versuch die Teams zu unterstützen und die Spiele, die ihr halt auch wirklich sehen wollt, und dann die Sachen eben auch zu kaufen. Aber auch da wieder, jeder kann eben nur das geben, was in irgendeiner Form verfügbar ist. Ich versuche ja auch so viel wie möglich, so klar, für die Arbeit, ich versuche alles anzufragen, damit ich die Sachen dann eben covern kann. Aber jetzt auch Ende des Jahres habe ich auch für die Endjahresliste ein paar hundert Euro ausgegeben, weil ich das möglichst gut machen will und weil ich mir dann auch denke, naja, dann ist es zumindest A, es ist immerhin Geld, was ich absetzen kann steuerlich, und B, es ist ja auch Geld, was dann in Studios fließt, die ich unterstützen möchte, was auch in Arbeit reinfließt, die ich unterstützen möchte. Aber das geht natürlich nicht, ne? Du kannst nicht irgendwie alleine versuchen, diese Industrie zu retten oder alle einfach nur sagen, wir kaufen uns die Industrie irgendwie zurecht, weil das geht natürlich nicht mit allen Titeln. Irgendwelche Leute werden immer verlieren, und das sorgt natürlich dann dafür, dass die dann auch teilweise aus der Industrie aussteigen. Klar, so viele Leute rücken dann immer weiter nach, die irgendwie ihre Spiele machen wollen, die das versuchen wollen. Das ist ja genauso, dass dir werden ja die Videos oder so auf YouTube oder die Streams auf Twitch nicht ausgehen, weil du immer wieder, selbst wenn Leute nach ein paar Jahren keinen Bock mehr haben, so, es klappt einfach nicht, dann werden neue Leute nachrücken, die das dann eben wieder versuchen. Und ich glaube, bei Spielen wird das genauso der Fall sein. Du hast dann sehr viele Leute, die dann eben aussteigen, und dafür hast du sehr viele Leute, die nachrücken, weil sie eben auch es zumindest mal versuchen wollen. Aber das ist ja kein wirklich gutes langfristiges System, und vor allem, weil wir ja, ne, es kann sein, dass dein Lieblingsspiel oder dein Spiel des Jahres oder eines deiner Lieblingstitel nie gemacht wird, weil ein früherer Titel nicht unterstützt wurde. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass jeder irgendwie gezwungen ist, alle Spiele irgendwie zu kaufen, sondern einfach, das aktuelle System ist einfach beschissen. Das, was wir brauchen, ist ein System, bei dem Leute dann eben auch die Kunst machen können, die sie wollen. Und vor allem, dann würden sich ja natürlich auch sehr viele andere Sachen dann lösen, weil Leute, die hauptsächlich Dinge einbauen, einfach nur, damit es sich besser verkauft, damit es sich irgendwie besser klickt oder so, das würde ja auch dann wegfallen. So, du hättest da immer noch Leute, weil Aufmerksamkeit ist auch eine Währung, die es selbst in der absoluten Space-Gay-Communist-Utopie irgendwie hast. Selbst da wird Aufmerksamkeit immer noch ein wertvolles Gut sein. Und das heißt, wenn Leute merken, mit einer bestimmten Sache kann ich mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann wird sich auch da deren Kunst in so eine gewisse Richtung verändern, auf jeden Fall. Aber es würde das Ganze definitiv stark abschwächen. Du würdest vor allem auch Leute dann rauskicken, die das nur wegen des Geldes machen. Das ist, und ich glaube, da nehme ich lieber ein paar Leute, die es wegen der Aufmerksamkeit machen, die du jetzt sowieso auch hast, und lass dafür die Leute weg, die es halt nur wegen des reinen Geldes machen, und nimm dann die, die es machen wollen, weil sie halt tatsächlich irgendwas kreieren möchten und daran Interesse haben. Plus, du würdest dann auch die Sachen bekommen, die du jetzt einfach nicht kriegst, von potenziellen Leuten, die aus der Industrie rausfallen und das einfach nie wieder weitermachen, weil sie sich das nicht mehr leisten können, weil es einfach nicht mehr geht, weil du das nicht tragen kannst oder dann eben auch so ein bisschen psychisch kaputt da dran gehst teilweise. So, I get it, ich verstehe das komplett. Das ist, man muss sich da, wenn du nicht den Erfolg bereits geholt hast und in irgendeiner Form abgesichert bist, du musst dir die ganze Zeit immer wieder dann auch da, ne, so ein bisschen bewusst machen oder auch so ein bisschen einreden, das Potenzial, was noch irgendwie da ist. Oder du musst einfach so fucking stur sein wie ich. Ich glaube, das ist das Beste. Das ist das Sicherste. Einfach stur sein. Einfach zu 100% stur sein und sagen, ich will das machen, was ich machen will. Mir ist das wichtig. Und ich kriege das irgendwie hin, auf Teufel komm raus. Ich werde einfach schon irgendeinen fucking Weg dahin finden. Und das kann man natürlich nicht von allen Leuten verlangen, gerade von Sachen, die wir jetzt im Spielebereich oder so dann teilweise mehrere Jahre dann eben brauchen. Und ich weiß, dass dann es ja Leute dann auch gibt, die dann halt schreien, also ja, aber KI wird uns dann darin retten, die ganzen Sachen besser zu machen. Und nehmen wir einfach selbst mal an, ne? Also ich weiß, das ist Blödsinn, auch das ist Bullshit, aber nehmen wir einfach mal das Szenario an, ne? Beispielsweise, wenn Leute sagen, oh, wir können durch die Entwicklung von KI die Spieleentwicklung von irgendwie 5 Jahren auf 2 Jahren reduzieren. Okay, was dann? Dann haben wir noch mehr Spiele, die dann gekauft werden müssen. Dann haben wir noch mehr Studios, die noch mehr Sachen produzieren und sich gegenseitig kannibalisieren, weil das Geld ja nicht mehr wird. Also du hast ja trotzdem nur einen gleichbleibenden Kundenstamm, du hast ja nur gleichbleibendes Geld, was irgendwie abgeholt werden kann. Und alle anderen haben ja dann ebenfalls die gleichen Tools, die sie nutzen können. Und auch die Leute, die natürlich auch jetzt schon da gut drin sind, mit irgendeinem Slop oder so, das Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen oder die Aufmerksamkeit den Leuten aus der Tasche zu ziehen, das wird ja für die dann ebenfalls einfacher, das Ganze zu handhaben. So, wenn das für dich funktioniert, dass du deinen Sony AAA-Titel auf einmal in 2 Jahren machen könntest, was meinst du, wie schnell irgendwelche Add-ons und Seasons und Inhalte für ein Fortnite oder für ein Call of Duty oder für irgendeinen Gacha-Slop oder so produziert werden kann, der die Leute dann an ihr Endgerät fesselt. Und dann willst du noch, das ganze Geld dafür verlangen, dass dann die Leute sehen, naja, also du hast ja jetzt nicht viel dafür geleistet, ne? Hast ja alles mit diesen KI-Tools gemacht, warum soll ich denn dafür irgendwie Geld ausgeben? Das kann doch jetzt jeder andere auch. Also deswegen, das ist so es ist Blödsinn, was die Leute da labern. Aber selbst, sagen wir mal, in dieser Endsituation, in dieser Realität dann da drin, wo es so, oh mein Gott, jetzt müssen wir nicht mehr so lange arbeiten, weil das ist ja vor allem ein Geldproblem dann für die Leute. So, oh, jetzt müssen wir nicht mehr so viele Leute anstellen, jetzt müssen wir nicht mehr so viel damit dann irgendwie die Titel dann machen. Und ja, und dann hast du einfach dann hättest du einen Markt, der noch mehr overcrowded ist als jetzt schon. Das ist ja vor allem, weil in dieser Situation es ja noch schwerer wäre, als ein AAA-Studio hervorzustechen. Wenn das ja auch andere Teams dann mit 10, 20 Leuten irgendwie machen könnten, was jetzt ein Studio mit irgendwie 100 Personen oder so machen kann. Zu welcher Situation führt das dann so? Oh ja, wir sind das eine Studio, was es rausgefunden hat und können das dann hinbekommen. Und der ganze andere Rest, der schafft das dann nicht. Die sind da viel zu blöd für. Die machen das dann nicht auch. Und dann kommt dann haben wir jetzt nicht nur den übersättigten Indie-Markt, den wir eh schon haben. Wir haben einen noch übersättigteren Indie-Markt. Wir haben einen Markt, der noch übersättigter ist mit Slop und mit Leuten, die versuchen einfach nur schnell Kohle damit zu machen und alles eben dann zu überfluten. Und dann haben wir auch noch einen überfluteten Double-AAA-Markt, der dann natürlich trotzdem weiterhin die ganzen Preise verlangt, weil der darauf ausgelegt ist, ja immer weiter und mehr Profit zu fahren. Das würde auf lange Sicht doch noch mehr Probleme kreieren. Also, keine Ahnung, auch da finde ich es halt, da wird einfach keine 2 Meter gedacht, selbst wenn irgendwie diese Traumwelt, die nicht existiert, dann eintreffen würde, selbst dann wäre es eine Katastrophe unter dem aktuellen System. Selbst dann wäre es katastrophal. Und wenn wir das aktuelle System nicht mehr haben, dann brauchst du auch die Sachen nicht mehr, weil dann könntest du ja die Zeit nehmen, die du willst und an allem so lange rumhantieren, wie du dann tatsächlich möchtest. Also scheint für mich, dass es in allen Szenarien eine Sache gibt, an der wir arbeiten sollten, aber naja, das das sei mal wieder zu viel genug an der Stelle. Seid froh, dass ihr nicht irgendwie mit mir irgendwie abends zusammen einen trinken geht, sonst kriegt ihr davon noch die gesteigerte Form. Ja, ich bleibe heute unpolitisch, 2 Bier später. Okay, und deswegen müssen wir den Staat abschaffen. So. Wenn wir bessere Videospiele haben wollen. Aber ja, das nur mal für, an sich kann man das, kannst du das jedes Jahr wieder sagen, kannst das nochmal hervorbringen, weil's immer zu den gleichen, ne, du gibst das System vor und das wird dann zu den jeweiligen Endresultaten führen und das Einzige, was uns bleibt, ist halt nur in diesen kleineren, engeren Szenarien oder Aspekten, wo man noch irgendwie was machen und wo man was dran verändern kann, da anzusetzen. Deswegen, ich will da auch überhaupt nicht den Doomer oder so machen, machen, weil so, du kannst nicht alleine das komplette System verändern, du kannst nicht alleine die ganzen Sachen verbessern, aber du kannst hier und da Leute unterstützen. Naja, das ist genauso, wie du im privaten Umfeld Leuten helfen kannst. Du kannst nicht der kompletten Menschheit helfen, du kannst nicht dem kompletten Land helfen, du kannst nicht deinem kompletten Bundesland, Stadt oder Nachbarschaft oder so helfen. Aber du kannst definitiv einzelnen Leuten helfen und da eben auch was Positives verändern. Und genauso kannst du auch hier und da einzelne Projekte unterstützen und da zumindest irgendwo etwas ein bisschen positiv verändern. Und ich glaube, das sollte auch genug sein. So, dass das sollte auch von einzelnen Leuten nicht mehr verlangt werden. So, ja, kollektiv brauchen wir ein besseres Verständnis. Kollektiv brauchen wir auf jeden Fall mehr Druckmittel. Aber die Handlungen der einzelnen Personen sollten auch nicht so weitreichend sein überhaupt, sondern okay, ich kann hier und da Projekte unterstützen, die ich mag, ich kann hier und da Leuten helfen, denen es irgendwie wichtig ist, und mehr sollte man sich persönlich auch ehrlich gesagt gar nicht auferlegen. So, deswegen kauft einfach noch ein paar Titel, wenn ihr das Kleingeld dafür irgendwie übrig habt, unterstützt die Leute, deren Arbeit ihr sehen wollt und wertschätzen wollt, und ich glaube, das ist eine positivere Nachricht darauf zu enden als, tja, alles ist scheiße. Kommen wir nun zu euren Fragen. Und die erste Frage kommt von Lord Renzo. Was sind deine Lieblings-Save-Icons bei Konsolen? Und das kann ich sehr einfach mit der PlayStation 2 beantworten. Also ich liebe auch die Icons auf dem GameCube und auf der Wii. Die finde ich ehrlich gesagt ziemlich ähnlich zueinander. So, manchmal sind die so ein bisschen animiert, aber meistens eigentlich auch nur so ein quadratisches PNG-JPEG. Und der GameCube gewinnt so ein bisschen, weil es die coolere UI hat. Also auf diesem Würfel herauf, den man dann drehen kann und die ganzen Sound machst. Das finde ich ein bisschen besser, als das Ganze in dem klassischen Wii-Menü nachzugucken, weil das relativ simpel gehalten ist. Also, obwohl ich das Wii-Menü eigentlich ganz cool finde und auch wirklich mag die UI davon, sind die ganzen Icons in so einem sehr, ja, simplen Aufbau dann gezeigt. PlayStation 1 und Xbox finde ich beide relativ so, ne, ist okay. Ich muss, glaube ich, sagen, dass ich auch da die Gestaltung der PlayStation 1 Icons ein bisschen besser finde. Problem ist da eher die starke Limitation von der PlayStation 1 Memory Card, sodass man sich da nicht so viele auf einmal maximal ansehen kann. Ich meine, okay, auf dem GameCube kannst du dir auch nicht so viel aufsehen, wenn alles, was du da drauf hast, irgendwie 3 Sims-Spiele sind oder so, dann ist das Ding auch voll. Bei der Xbox ist es natürlich einfacher gewesen, weil es die interne Festplatte hatte, das heißt, da konntest du alles draufballern, aber diese kreisrunden Symbole, sieht ein bisschen langweilig aus. Und Dreamcast ist auch noch okay. Ich glaube, Dreamcast würde ich auch so auf die, so ein bisschen in Richtung GameCube, Wii packen. Da hast du den Vorteil, dass es eben noch so natürlich auf der VMU drauf ist und das Menü davon sieht auch ein bisschen cooler aus. Aber die besten Save-Icons mit Abstand ist eben PlayStation 2, weil die da tatsächliche auch so kleine Figuren hatten. So, du hattest zwar manchmal Leute, die dann gesagt haben, okay, wir nehmen einfach einen klassisches PlayStation 1 Save-Icon und machen daraus so eine 3D-Ebene. Aber die meisten haben tatsächlich irgendein kleines Modell genommen und das sogar teilweise animiert. Und das richtig Geile ist, wenn du dann auch noch auf das Save-Icon drauf gehst und das dann löschen willst, dann gehst du ja zuerst auf das Save-Icon drauf, wählst dann löschen und dann hast du noch die Frage, hey, willst du das tatsächlich löschen? Und manche Icons hatten dann eine andere Animation, dass wenn das zum Beispiel so eine kleine Figur war, dass die dann angefangen hat, auch öfters mal so ein bisschen traurig zu gucken oder vielleicht dich sogar so anzubeten, anzuflehen, dass du das Ganze nicht löschst. Also ich habe da auch mal über die PlayStation 2 Icons ein komplettes Video auf meinem Patreon gemacht, einen Meinungsbeitrag, falls ihr euch das mal ansehen wollt. Aber ja, PlayStation 2 Icons sind auf jeden Fall das Beste und auch deswegen, also ich mag die Icons generell, deswegen lösche ich auch keine Spielstände. Deswegen versuche ich das Ganze auch zu sammeln. Ich habe ja jetzt mittlerweile für die PlayStation 2, das ist eine Memory Card, die beides kann, die Mem Pro, die für die PS2 rausgekommen ist, kann auch PS1. aber darauf kann ich dann theoretisch unendlich, also nicht unendlich, aber so viele, dass du jedes Spiel, was auf der Konsole rausgekommen ist, seine eigene Memory Card haben kann, ne? Ich habe das auch für den GameCube, das Ganze, und ich habe jetzt auch letztens eine für die Dreamcast bekommen, dass ich auch so eine VMU Pro habe, wo dann ebenfalls alles drauf passt. Und ich mag das, da auch so ein bisschen durchzuscrollen. Ich mag das ja auch, durch so alte Achievement-Listen durchzugehen und die Bildchen davon anzusehen. Also das war auch so eine Sache, die ich bei der aktuellen Xbox so vermisse, dass du keine Bilder mehr bekommst. So, ja, an sich, das hat noch Icons, aber die siehst du eigentlich nicht wirklich. Dafür musst du in so ein Untermenü reingehen und das macht eigentlich keiner. Du machst deinen Guide auf, gehst auf die Erfolge und dann guckst du sie dir an. So, PlayStation hat das zumindest noch, dass wenn du die ganz normal an sich dann reingehst, dann hast du auch die ganzen Icons davon. Das ist immer noch cool, aber gerade diese Kachelansicht, die dann die Xbox 360 früher eben hatte, das war die angenehmste Form. Du hast das meiste von diesen Icons dann nebeneinander gesehen. Und ich habe auch immer Spiele wertgeschätzt, die sich da ein bisschen Zeit genommen haben, dafür extra cooles Artwork zu erstellen. Aber ja, das so Safe-Icons, so No-Contest, das ist einfach die PlayStation 2, die hat da haushoch gewonnen. Die nächste Frage von Strawberry Sunday: Was ist für dich das größere Übel in 3D-Action-Games? Magnetismus, also sei es jetzt vom Spieler oder Gegner aus, oder Fokus auf Timing-Mechaniken, also jetzt Perfect Parries, Perfect Dodges? Und auch das kann ich relativ simpel beantworten mit Magnetismus, weil das einen viel größeren Einfluss auf das grundlegende Kampfsystem hat. Jetzt mögen manche Leute fragen, was ist jetzt zum Beispiel unbedingt das Problem mit irgendwelchen Timing-basierten Challenges? Und da müsste man halt so ein bisschen tiefer in das ganze Ding reingehen, weil das grundlegende Problem ist, dass solche Challenges, also gerade Perfect Parries oder Perfect Dodges, das komplette Kampfsystem überschreiben können. Was gerade auch in modernen Actionspielen eben sehr oft passiert. Ich bin jetzt nicht so der große Hater davon, aber ich kann auf jeden Fall oft sehen und habe auch selber einige Titel, bei denen es dazu führt, dass du aktiv, sagen wir mal, die beste oder die stärkste Mechanik im Spiel auslassen musst, damit eben der ganze andere Rest noch funktioniert. Und das ist aber nur ein Teil davon oftmals. Und Magnetismus ist so etwas Übergreifendes, ne? Du kannst Parry-Mechaniken haben und das ganze Spiel kann immer noch hervorragend funktionieren, aber wenn du den Magnetismus drin hast, dann überschreibt das oder beziehungsweise hat das eine Auswirkung auf jeden einzelne Interaktion mit deinem Gegner. Also Magnetismus bedeutet, wie man das, also ich glaube, die Spiele, die das so am stärksten hatten, das waren die Batman-Arkham-Spiele, dass du, sobald du ja im Kampf bist und den Stick in irgendeine Richtung zu einem Gegner drückst, Batman fliegt ja zu dem hin. Also ganz egal, wie weit der weg ist, Batman fliegt zu dem hin. Das ist so ein Magnetismus. Und in den Arkham-Spielen bin ich auch weiterhin, glaube ich, also ich muss die nochmal die Reihe durchgehen, aber da ist es tatsächlich ein Fall, wo es zumindest für das Kampfsystem, was die Arkham-Spiele machen wollen, funktioniert. Das Problem ist halt nur, dass dann sehr viele andere Spiele auch angefangen haben, das zu übernehmen, weil es so eine einfache Form von Quality of Life ist, ne? Für viele Leute, die Kampfsysteme einfacher zu machen, weil sie müssen nicht mehr die Distanz abschätzen, können einfach weiter Knöpfchen drücken und der Charakter zoomt automatisch an die Gegner dran. Und auch ganz schlimm ist es, wenn die Gegner dann an dich dran zoomen, weil das komplette Spacing dadurch eben auch oftmals zerstört wird, weil du nicht mehr zu 100% wissen kannst, wird mich diese Attacke jetzt treffen, wenn ich hier stehe, oder wird der Gegner sofort immer noch an mich ranzoomen und dann kann ich dem Ganzen nicht mehr durch ganz normale Bewegung ausweichen, sondern bin dann darauf angewiesen, eben auch diese Perfect Dodges oder sowas dann zu benutzen. Das geht manchmal auch so ein bisschen Hand in Hand in manchen Spielen. Also da würde ich sagen, Magnetismus auf jeden Fall, weil es auf einer grundlegenden Ebene wesentlich größeren Einfluss auf das Kampfsystem hat und dann meistens eben auch einen größeren negativen Einfluss auf das Ganze. Und die letzte Frage für den heutigen Podcast von Frog. Von deiner Erfahrung her, wie rassistisch bzw. xenophob ist Japan? Ich hatte mal überlegt, Urlaub in Japan zu machen, um mir das Land anzuschauen, aber die Xenophobie, die hier und da von Japan mitbekomme, schreckt mich sehr davon ab. Gerade da ich jemand mit einer Ostwurzeln bin und man mir das auch optisch ansieht. Also Japan ist auf jeden Fall rassistisch, definitiv, aber auf eine andere Art und Weise, als du es hier in Deutschland beispielsweise erfährst. Also das liegt natürlich auch so ein bisschen kulturell daran, wie Leute sich allgemein öffentlich dann eben zeigen und meistens eben auch nicht so aggressiv aus sich rausgehen. Klar, du hast auch da Grenzfälle, definitiv. Du hast gerade eben auch so von der sehr extremen, also rechtsextremen Bewegung in Japan. Aber selbst da, das meiste, was du eigentlich so ein bisschen erfährst, ist dieses so, Leute starren dich an. Das ist eine Sache, die ich eben auch als so Weißnamen da sehr, sehr oft miterlebt habe. Vor allem, wenn du in ländlichere Regionen gehst. Wenn du so in Großstädten bist, wo auch sehr viele Touris unterwegs sind, dann kriegst du das eigentlich überhaupt nicht mit. Aber wenn du in ländlicheren Regionen bist, dann kann man das schon mal sehen. Bezüglich auf deine Erfahrung, kann ich das jetzt von meiner Seite oder kann ich jetzt von meiner das nicht wirklich so übertragen und dann sagen. So, für mich war es eher, okay, du wirst halt oftmals komisch angeguckt und du erfährst das Gleiche, was alle Ausländer da erfahren, dass du so ein bisschen zweite Klasse bist und du wirst auch so ein bisschen als so dumm angesehen. Also nicht auf dieses so, oh mein Gott, diese Person ist scheiße dumm, ich muss die jetzt hassen, sondern, ist ja nur Ausländer, ja natürlich weiß der sowas nicht. Natürlich kann der sowas nicht. So auf die Art und Weise, ne, ist das. Und da, das ist auf jeden Fall etwas, das kriegst du so oder so mit. Und wie das jetzt aber darauf ist, wenn du anders aussiehst als jetzt so der typische, weil gerade so als Deutscher ist es nochmal ein bisschen anders, weil du dann auch Leute hast, die dich halt so sehr positiv aufnehmen, aber teilweise aus Gründen, die dir dann auch sehr suspekt ankommen. Also wie viele Leute mich über den Zweiten Weltkrieg und Hitler gefragt haben. Das war echt absurd. Das wird dir jetzt auch, ich meine, das sind so Sachen, die werden dir halt bei einer Reise nicht passieren. Also wenn du da ganz normal als Touri durchgehst und gerade wenn du in den Großstädten unterwegs bist, also da müssen andere Leute auch dann sagen, ob sie da andere Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen und von Leuten, die ich kenne, die da waren. Aber wenn du jetzt beispielsweise in Tokio oder Osaka unterwegs bist, dann kriegst du davon wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht viel mit, weil das von der allgemeinen Servicekultur und dem ganzen Kram davon dann eben überschrieben wird. Du hast auf jeden Fall Etablissements, aber das ist auch meistens eher, wenn du erneut so in die ländlicheren Regionen reingehst oder so in die hinteren Teile von Tokio, wo jetzt nicht so viele Touristen unterwegs sind, dass du da teilweise auch so Bars oder Restaurants hast, wo die dich nicht reinlassen oder wo die dann sagen, nee, wir sind voll, obwohl die gar nicht voll sind. Aber erneut, das ist mir halt auch passiert. Das ist halt mehr so dieses Ausländer-Ding und jetzt nicht irgendwie so spezifisches Ausländer-Ding. Vor allem eben als Tourist. Also das ist auch eine Sache, das meiste von dem, was mir da auch widerfahren ist, das war eigentlich eher aus der Position heraus, ich habe da gewohnt und habe da so auch mein Alltag drin gelebt. Und aus einer Touristenposition heraus ist das eigentlich super angenehm. Also da würde ich erneut, da können Leute gerne auch in die Kommentare reinschreiben, wenn sie da persönlich auch so andere Erfahrungen gemacht haben oder denen was gesagt hat, da will ich denen jetzt nicht rein. Ich kann halt für mich nur als so deutsche Weißnase sprechen, ne? Und die meisten anderen, mit denen ich da war, waren ähnlich oder waren zumindest aus, sagen wir mal, Regionen, wo sie eben auch sehr weiß sind beziehungsweise sehr weiß gelesen werden. Und deswegen kann ich dafür jetzt nicht sprechen. Aber ich würde mir jetzt so für den normalen Tourismusteil ehrlich gesagt keine wirklichen Sorgen machen da. Und somit war es das wieder, ein weiterer Podcast, der letzte Podcast für dieses Jahr 2025. Wenn wir uns das nächste Mal hören, dann ist es bereits 2026. Vielleicht ist es auch bereits 2026. Dann wünsche ich euch entweder einen guten Rutsch oder hoffe, dass ihr einen guten Rutsch gehabt habt. Ich hoffe, dass, falls ihr Haustiere habt, da gut wie möglich durchkommt oder irgendwo hingehen könnt, wo nicht so viel geballert oder geknallt wird. Und dass es auch nicht wie hier in Essen einfach schon die letzten 2 Wochen Leute geballert haben. Ich musste auch eben die Aufnahme mal pausieren, weil auch jetzt wieder zwischendurch Leute angefangen haben, einfach mit den Böllern um sich zu schmeißen. Und es wird wahrscheinlich auch noch nach morgen Abend länger noch dauern, wieder so eine Woche, bis dann wirklich alles irgendwie verballert oder verschossen ist, weil, oh ja, ich musste ja unbedingt für 1000 Euro, alles ist zu teuer, ich habe gar kein Geld, aber Hauptsache 1000 Euro dann jetzt irgendwie mal in Böller reinwerfen und dann muss man das ja auch noch irgendwie alles verschießen und dann habe ich an dem Abend gar keine Zeit, deswegen muss ich das noch irgendwie an anderen Tagen machen, also, naja, jedenfalls. Ich wünsche euch noch gutes Schaffen, gutes Gelingen und möchte abschließend noch einmal mich bei allen Personen bedanken, die mich hier so zahlreich unterstützen, die das Ganze erst möglich machen. Ich weiß, ich habe am Anfang auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es immer noch in so einer Schwebesituation ist alles und es deutlich besser wäre, wenn ein paar mehr Leute vor allem eben zum Patreon kommen würden. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich natürlich nicht mega dankbar für alle Leute sind, die bereits so zahlreich eben mich mit ihrem Geld unterstützen und das überhaupt erst auch in dieser Form und selbst wenn ich halt die ganze Zeit am Arbeiten bin, aber trotzdem das überhaupt ermöglichen, das zu machen, weil es mir immer noch lieber ist, als in meinen alten 9-to-5 irgendwie reinzugehen und dann abends versuchen, so viel wie möglich irgendwie damit zu machen und tagsüber meistens an Sachen festzusetzen, auf die ich gar keine Lust habe irgendwie. Das heißt, das ist für mich immer noch präferiert gegenüber der alten Situation. Aber ganz besonders möchte ich den Leuten danken, die eben auch auf Patreon im höchsten Tier mit 10 Euro oder mehr monatlich meine Arbeit unterstützen. Und das sind Pi, Abracadabra, Ant Waker, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Weil, Das ist fein, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, Femto, JDFG, Jigglybuff, JPixel, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kavuras, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Marco, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas The Lagu, Okarun, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salf Lizard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed 68, Storm, Tanja, The Boiling Fowl, The Caprius, Xendaro, Yilmaz Dersim und Zack Yu, vielen, vielen Dank, Leute. Falls auch ihr auch noch auf diese Liste wollt für das nächste kommende Jahr erneut, ihr habt jetzt noch bis zum Ende des Jahres Zeit, bis 0 Uhr oder beziehungsweise 23.59 Uhr oder so. Nutzt gerne den Code SPECKNACHT für 30% auf das Jahresabo. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne Obstnacht nochmal benutzen, falls ihr einen Testmonat hier günstig abstauben wollt. Ansonsten, das war's von meiner Seite aus. Ihr hört mich im neuen Jahr und bis dann, macht's gut. Bye, bye.